herzlich willkommen zurück zu Brain Pops. Eine neue Folge mit mir, wie immer, Lennart Stechmann und meinem kongenialen Partner Dominik Theodorou. Hey Dom.
Lennart, ich freue mich. Ich hoffe, dir geht's gut. Grüße aus Bamberg.
Ja, vielen Dank. Grüße zurück. Nur Dom, wir haben heute was mit dir vor, oder wir haben heute beide was vor. Das liegt dir nicht so ganz, ne? Das ist, wir müssen heute mal ein bisschen spontaner werden, weil wir mal wieder eine neue Sportart ausprobieren oder uns über eine neue Sportart austauschen wollen, die wir beide nicht so gut kennen und wo wir nicht so genau das große Insiderwissen haben. Die ist aber mittlerweile auch in der Basketballszene wird die immer größer. Also sowohl aktive Spieler als auch bereits zurückgetretene Spieler findet man immer wieder öfter auf dem Golfplatz. Ja, denn heute geht es um Golf. Und warum das vielleicht schon während der Karriere Sinn macht oder warum die Spieler das oft auch nach der Karriere machen und für wen das dieser Sport vielleicht noch interessant sein kann, das wollen wir heute rausfinden. Und da wir, wie gesagt, nicht so das Basiswissen haben, haben wir uns hier heute einen hochkompetenten Gast mit in den Podcast geholt, den Stefan Kürnbach. Hi Stefan, schön, dass du dir die Zeit heute genommen hast.
Hallo Lennart, hallo Dom. Ja, vielen Dank für die Einladung. Bin ganz gespannt, was uns heute hier widerfährt. Ich finde eure Geschichte klasse. Mir gefällt das mit den Brain Drops und nun mit dem Hirn machen wir die meisten Dinge. Ja. Und ich finde auch die Verbindung, die du genannt hast, sehr interessant. Wer ja The Last Dance gesehen hat, weiß ja, wie Maniac Michael Jordan mit Golf war, dass er viele Trainingssessions aufgehört hat oder unterbrochen hat. Er besitzt mittlerweile einen fantastischen Golfplatz in Amerika, er ist bei jedem Ryder Cup dabei, er ist Co-Captain. Und er und Tiger Woods sind ganz sicher, also der Golfer Tiger Woods, die größten Sportler, die auf diesem Planeten bisher waren. Und die haben miteinander so ein super Verständnis. Aber Golf hat eine ganz spezifische Sache, die eben genau auch für Basketballer das Richtige ist oder für viele andere Leistungssportler.
Ja. Du hast jetzt schon gerade ganz viele Sachen gesagt. Vielleicht ganz kurz, bevor wir jetzt wirklich tief eintauchen in die Golfwelt, einmal ganz kurz zu dir. Du bist Präsident der PGA of Germany, ehemals des deutschen oder ehemals genannt deutscher Golflehrerverband. Und du besitzt eine eigene Golfschule in Nörten. Und vielleicht kannst du mal einmal ganz kurz unseren Hörern erklären, wie das so zustande gekommen ist, wie du da hingekommen bist, wo du jetzt bist. Und einmal so ganz kurz deine Geschichte dich ein bisschen vorstellen, dass die Hörer dich einordnen können.
Ja, ich spiele seit 54 Jahren Golf. Also schon eine ziemlich lange Zeit. Parallel dazu habe ich tatsächlich auch Basketball aktiv gespielt. Ich komme aus Montabaur, einem Ort im Westerwald, und da gab es mal eine Basketballsache und da waren wir in der Oberliga als Höchstes. Unsere Gegner damals waren so Lützel und Koblenz und wir haben dann mal auch gegen Mainz im Pokal gespielt. Und leider musste ich immer Brettcenter spielen, obwohl ich mit 1,94 zu klein war. Ich hätte mir gewünscht, Flügel und Aufbau spielen zu dürfen, aber ich wurde immer ein bisschen ans Brett gedrängt, weil ich da auch ziemlich viele Punkte immer machte und unser Spiel war so ein bisschen Fast Break und das lag mir. Aber parallel dazu oder viel früher und danach noch weiter bin ich dann aktiver Leistungsgolfer gewesen. Ich war immer im Bereich der Nationalmannschaft. Ich habe deutsche Jugendmannschaftsmeister, Rheinland-Pfalz-Meister, viele internationale Meisterschaften mitgespielt und mich dann 1984 entschieden, aufgrund anderer paralleler persönlicher Dinge die Ausbildung zum Golfprofessional zu machen. Und dann war ich eine Weile lang Golfclub-Manager und der Chef einer Golfschule. Aber dann habe ich, weil ich so viel Spaß habe am Lehren, weil mich das unfassbar motiviert, 1999 entschieden, ich mache nur noch eine Golfschule. Und bin dann vor 16 Jahren hier nach Göttingen gekommen, beziehungsweise Nörten-Hardenberg, in den Golfclub Hardenberg, der einer der, sagen wir mal, 15 bis 25 besten Plätze Deutschlands ist. Und führe seitdem da meine Golfschule.
Ja, Ja, wirklich ein sehr, sehr schöner Platz. Ich habe nämlich letzte Woche bin ich mal in den Genuss gekommen. Mein Vater ist ja auch ein großer ein leidenschaftlicher Golfer und der hat mich mal mitgenommen und da bin ich den Public-Kurs gegangen und wirklich, der ist ja noch nicht mal so schön wie die beiden Hauptplätze da, das ist ja nicht vergleichbar, aber da das Feeling zu haben und ja, wie gesagt, also ich habe das in den letzten Wochen mal wieder so ein bisschen ausprobiert, deswegen kam auch die Motivation für mich heute, diesen Podcast so zu machen. Dom, ich glaube, hast du schon mal Kontakte mit dem Golfsport gehabt? Ich glaube, mit BG ist man ab und zu mal auch rausgefahren für ein paar Trainings, oder?
Nee, nicht wirklich, aber ich fand es gerade in deiner Einleitung, fand ich sehr interessant, dass du gesagt hast, dass der Basketball ja irgendwie auch viel im Kontakt mit dem Golfsport steht. Da habe ich dann kurz drüber nachgedacht, weil ich am Anfang das nicht so geglaubt habe, aber dann ist mir eingefallen, auch aufgrund meiner Erfahrung im Quarantänehotel, als wir die letzte Saison in München zu Ende gespielt haben, da gab es ein Virtual Golf, wie auch immer man das nennt,
Maschine da. Mhm.
Genau, und da ist es wirklich, da gab es so einen Aufenthaltsraum für uns, da konnte man runtergehen, da konnte man Tischtennis spielen, Virtual Golf, Basketball, Spikeball. Und ich glaube, dieses Virtual Golf, das war die ganze Zeit besetzt. Und es war wirklich für mich faszinierend zu sehen, wie viele Spieler das wirklich beherrscht, also jetzt aus meiner Sicht, ich habe von Golf gar keine Ahnung, ja, aber das sah schon so aus, als ob die das schon das ein oder andere Mal davor gemacht hätten. Letztendlich meine eigene Erfahrung, ich habe jetzt noch nicht so viel Golf gespielt. Auch dazu jetzt wieder eine nette Anekdote. Wir haben hier bei uns im Trainingscenter in Strohlendorf, haben wir 50 Meter zu Fuß, ja, also weiß ich nicht, 20 Sekunden haben wir eine Driving Range. Und deswegen habe ich jetzt, ich glaube vor 3-4 Wochen tatsächlich mich mal probiert. Und ich muss sagen, es macht schon Spaß, ja. Aber ich bin wirklich sehr fasziniert mit was für einer Präzision da die Bälle geschlagen werden bei den Profis. Aber ganz grundsätzlich habe ich, wie gesagt, nicht wirklich viel Berührungspunkte. Aber deswegen bin ich heute auch ein bisschen aufgeregt, weil ich nicht wirklich Ahnung habe. Aber wir kriegen ja, das, glaube ich, schon hin.
ja, ich habe mich ein bisschen, wie gesagt, vorbereitet. Ich war ein, zwei Mal auf dem Platz und habe auch versucht, ein bisschen mich einzulesen in die Thematik. Aber ja, vielleicht können wir zu Beginn mal so ein paar Grundbegriffe klären. Also im Golf ist ja so, vor jedem Loch kriegt man einmal mitgeteilt, was für ein Paar das ist. Und das ist ja quasi die Anzahl der Schläge, die man dafür brauchen sollte? Oder wie würdest du es formulieren?
Ja, der Einstieg ist tough. Paar ist eine Zahl, die sich aus der Länge des Lochs ergibt und könnte man sehr nett übersetzen als Professional Average Result, also das Ergebnis, was Profis auf dieser Bahn durchschnittlich spielen. Und die Distanzen, die beim Golf zurückgelegt werden, die sind für niemanden sonst erklärbar. Ein Fußballfeld ist schlaffe 100 Meter lang, ein Tennisfeld 44, Basketballcourt, was hat das?
28,
ne? Und eine Golfbahn fängt so bei 140 an und kann bis 700 gehen. Und man versucht jetzt den Ball da mit wenig Schlägen ins Loch zu bringen. Und kürzer ist als 235, also schon weit über zwei Fußballfelder lang, muss das ein Profi mit einem Schlag erreichen, die Fläche, das Grün, auf dem die Fahne steckt, und hat zwei Putts. Und ist die Bahn dann bis 435 Meter lang, dann zwei Schläge für die Distanz und zwei Putts. Und darüber ist es ein paar fünf. Und genau das ist so eine Dimension, die man sich gar nicht vorstellen kann. Und jedes Loch und jede Bahn auf der ganzen Welt ist komplett anders. Mhm. Und übrigens auch jeden Tag anders. Also du hast den Wind laufend wechseln, du hast Wetter. Wir hören ja nicht bei Regen auf. Wir sagen ja immer, es gibt schlechte Kleidung und kein schlechtes Wetter. Und deswegen gehen auch die Golfer so begeistert gerne weltweit spielen. Also ich habe noch keinen Tennisspieler gesehen, der sagt, oh, Herr Quirmach, ich freue mich. Nächste Woche fahre ich nach Irland und spiele da Tennis, weil die haben die Plätze da ganz toll, akkurat, also super, wie die das Netz da spannen. Ne? Mhm. Aber nach Irland zum Golfen zu fahren oder in die Alpen oder in die Wüste oder nach Australien, nach Amerika oder in die verschiedenen Klimazonen, jeder Platz ist komplett anders und das macht schon eine andere Faszination aus.
Mhm. Ja, und jetzt haben wir es gerade schon so ein bisschen, also du hast erzählt, du bist seit mehreren Jahren Golflehrer, lehrentätig und da bist du ja von Anfänger bis zu Profis geht das hoch, ne?
Genau.
Und eine Frage, die sich mir während der Lektüre meines Buches so ein bisschen aufgedrängt hat, ist, wenn man jetzt als blutiger Anfänger auf den Golfplatz geht, dann hat man ja im Zweifel schon mal ein, zwei Videos gesehen, vielleicht von Tiger Woods oder wem auch immer, und hat so eine grobe Vorstellung, wie der Schlag geht und kloppt dann da einfach drauf. Ja? Da hast du als Golflehrer bestimmt enorm viel Futter, wo man ansetzen könnte, was man machen könnte oder was vielleicht schon gut ist, je nachdem. Wie würdest du das angehen, vielleicht auch ein bisschen im Vergleich zu einem Profi, der schon einen ganz klaren Schlag hat, schon genau weiß, wie er was dreht im Zweifel. Das ist ja ein sehr eingespielter Modus und bei einem Anfänger, ich will ein bisschen auf die Korrekturen hinaus, wie sehr kann man da auf einzelne Korrekturen eingehen, wie sehr ist das dann vielleicht schon irgendwie zu viel, weil man einfach schlagen muss oder das ist bestimmt ein Spiel auf der Rasierklinge.
Das ist eine sehr spannende Frage, die du stellst und über die unterhalten wir uns natürlich auch in unserem Lehrerteam die ganze Zeit und ganze Experten und alle überlegen immer, welcher Weg wäre jetzt für einen Anfänger der beste. Bessere. Mhm. Geht man jetzt einen methodisch-didaktischen Weg von klein nach groß oder lässt man den erstmal kloppen und holt ihn dann ein bisschen zurück? Das Schwierigste zu verstehen, und das liegt daran, dass die Schotten ja das Spiel erfunden haben und die waren damals schon mega geizig und der Ball war super klein. Ich habe in meiner Anfangszeit auf einen kleineren Ball geschlagen. Aha. Und der wurde dann von den Amis größer gemacht. Hätten die Amis Golf erfunden, wäre der Ball größer als ein Fußball und niemand hätte jemals ein Problem, das zu treffen. Aber die Schotten haben es halt erfunden. Die Löcher sind extrem klein und der Ball auch. Und was jeder Anfänger versucht, ist, den Ball nach oben zu befördern. Er möchte ihn fliegen sehen. Mhm. Und weil er das versucht, lernt er den Golfschlag nicht.
Und es ist aber auch ein geiles Gefühl, wenn der da rausfliegt, wenn man das mal schafft.
Ja, man darf eben nicht versuchen, den Ball nach oben zu schlagen, weil alle denken immer, das Wichtigste sei, er soll fliegen. Mhm. Und was wir ihnen beibringen, ist vornehmlich zu erkennen, dass sie sich weniger um die Höhe als mehr über die Distanzüberbrückung kümmern müssten. Und dann würde der Ball automatisch Höhe bekommen. Und das ist das Problem bei dem Spiel, weil instinktiv versucht jeder, dem Ball Höhe zu geben. Und dadurch, dass es manchmal gelingt, der Ball dann trotzdem fliegt, wird man in seinem Instinkt bestätigt und dann ist es schwerer. Und deswegen, wenn wir Anfänger haben, dann ist es eigentlich ganz gut, wenn wir ihnen Schläger geben, bei denen der Ball eher nur rollt. Also puttet, und immer fester puttet.
Genau, puttet sind die auf dem Grün, die kurzen, genau. Ja.
Und dann gibt man ihm auf einmal einen Schläger mit ein bisschen Neigung und sagt wieder putten und dann sagt er, oh, der fliegt ja jetzt. Ne? Und über so einen Trick geht man dann ein bisschen vor. Ich erinnere mich weniger jetzt an Basketball in dem methodischen Weg, aber den Volleyballaufschlag musste ich auch mal, als ich C-Trainer-Ausbildung parallel zu meiner Lehrerausbildung gemacht habe, fand ich sehr interessant, dass man den zum Beispiel rollend unterm Netz beginnt. Also du rollst den Ball erstmal unter das Netz und dann machst du so eine Pendelbewegung mit deinem Arm, dann lässt du ihn aufprallen, machst es wieder, dann lernst du den Aufschlag von unten und dann entwickelst du mehr und mehr und mehr diesen Aufschlag nach oben, um diesen Frust bei den Leuten wegzukriegen. Und
witzig, dass du den Vergleich herstellst. Wir hatten ja letzte Woche einen Volleyball-Coach.
Wie macht man jetzt, wie lernt man jetzt den Korbleger richtig, ne? Ja. Links, rechts, links werfen oder so. Also wie macht man das, dass die Schrittfolge kommt, das Ball und so weiter. Alles, was wir schon fast gar nicht mehr können, aber wenn du jetzt einen blutigen Anfänger mal versuchst, einen ganz normalen Korbleger beizubringen, wirst du erstaunt sein, auf einmal, wie selbst du dich dann verhadderst, wenn du das mal sagen solltest.
Ja.
Und das ist, glaube ich, in jeder einzelnen Sportart das Problem, herauszufiltern, was sind die Basisbewegungen, die muss ich können und dann kann ich drumherum weitere Fähigkeiten ausbilden. Ne? Mhm. Und die Leute an der Basisbewegung aber ihr Problem haben oder zum Beispiel nicht die physischen Fähigkeiten mitbringen. Also wer jetzt zum Beispiel nicht werfen kann oder auf einem Bein ein bisschen stehen, die zwei Fähigkeiten muss man haben, dem braucht man gar nicht versuchen, Golf beizubringen. Also mein Training ist ganz oft, dass ich Bälle werfen lasse, dass ich balancieren lasse, bevor ich dann den Schläger gebe und die Leute sagen dann, ja, ich will doch jetzt hier nicht balancieren lernen und Golf und werfen. Okay. Und dann sage ich, ja, wenn Sie das aber machen, dann lernen Sie schneller Golf. Ja.
Das finde ich schon mal einen sehr interessanten Ansatz, weil das ist so ein bisschen das, worauf ich auch hinaus wollte. Da, wie du schon gesagt hast, gibt es wahrscheinlich tausend Theorien, wie man jetzt richtig Golf beibringt und genau wie das bei anderen Sportarten auch ist. Aber was ja beim Golf ein großer Unterschied zu vielen anderen Sportarten ist, insbesondere wenn wir jetzt im Basketball gucken, ist ja dieses direkte Feedback, was man kriegt. Und man ist absolut selber dafür verantwortlich, wo der Ball jetzt hinfliegt. Also im Basketball, das ist ja ein Teamsport, da kann ich auch mal meinen Mitspieler beschuldigen und sagen, dein Pass war schlecht, deswegen habe ich jetzt meinen Wurf nicht getroffen. Und das ist ja im Golf, einmal hast du die Mitspieler nicht und auf der anderen Seite ist ja jede kleinste Muskelbewegung, die irgendwie nicht in diesem Golfschlag passt, die hat ja direkt eine riesen Auswirkung, dadurch, dass der Schläger ja so lang ist, dann letztendlich auf die Flugbahn des Balles. Und deswegen finde ich das da so interessant, wie wichtig das Mentale ja letztendlich beim Golf ist.
Ja, mit dem Mentalen, da gibt es auch tendenziell zwei Ebenen. Mhm. Die erste Ebene ist erstmal, dass du dich lernst, klassisch zu beruhigen. Da kennen wir dann Muskelrelaxationsmechanismen. Der wesentlichste Unterschied ist ja, dass unser Ball ruht. Du gehst zu ihm hin, du musst ja nicht reagieren. Ja. Ist also vergleichbar mit dem Freiwurf beim Golf. Und Basketball hat eine Menge Parallelen. Noch mehr Parallelen zu Golf hat Biathlon. Du hast eine aktive, herz-kreislauf-belastende, pulshochtreibende Tätigkeit und musst dich in einem ganz schnellen Zeitpunkt in ein unheimlich ruhiges Bild bringen und musst sehr präzise schlagen. Und das ist so, wie wenn du jetzt halt schon ausgepowert bist und darfst an die Freiwurflinie und musst jetzt irgendwie deinen Rhythmus finden, deinen Puls regulieren, mit was auch immer du das machst. Und das trainieren die ja alle. Ich meine, Shaq O'Neal, wenn der eine halbwegs vernünftige Freiwurfrate gehabt hätte, wäre er wahrscheinlich nie zu schlagen gewesen. Aber die haben ihn einfach viel gefoult, weil die wussten, von der Linie trifft er halt nicht. Ja? Hätte der von der Linie nicht nur diese peinlichen 50% gehabt, sondern wie alle anderen Großen, dann hätten die den nicht mehr so behandeln können. Und es zeigt ja, dass dieser vermeintlich leichteste Wurf, ja, ich meine, wirf ihn gegen das Brett und er fällt rein oder entscheide dich halt nicht, wie sehr der, weil er so einfach entscheidet ist, zum Problem wird. Ne? Ich glaube, viele könnten einfach drehen, Pass und werfen den rein. Aber wenn sie da in Ruhe stehen und dürfen da irgendwas machen, dann ist es schwierig.
Genau, dann müssen sie auch nicht reagieren, alle gucken, ganze Aufmerksamkeit.
Ja, und jetzt halt bei Golf, jetzt geht man ja erstmal unterschiedliche Wege an. Du bist aufgeregt, psychisch mehr als physisch, aber physisch ist es auch schon eine Belastung. Und dann wirst du halt auf dem Weg zu dem Ball anfangen, zum Beispiel, dass du doppelt so viele Schritte ausatmest wie einatmen. Das ist ein typischer Beruhigungsmechanismus. Ja? Kann ich euch auch nur empfehlen, wenn ihr auf Sitzungen geht und ihr kriegt ein bisschen schweißnasse Hände, geht immer die letzten 200 Meter dahin mit dem doppelt so lange ausatmen wie einatmen, wird die Sache schon ruhiger.
Oh, der erste Brainpop, der hier heute fällt, oder Dom?
Ja, gefällt mir gleich, ja.
Die zweite Sache ist, wir haben das früher so gemacht, Muskelrelaxation heißt, du spannst die Muskulatur an, lässt sie los, spannst sie an, lässt sie los, um deinen Tonus runterzukriegen. Aber worum es ja immer geht, ist die Optimierung der sogenannten Erregungslage. Mhm. Wahrnehmung ist am höchsten, wenn du in einem ganz bestimmten Wahrnehmungspunkt bist. Und manche Leute sind total gelassen, die nehmen weniger wahr. Und andere sind zu aufgeregt und nehmen auch weniger wahr. Und das haben wir dann oft in der Vorbereitung mit Musik gemacht. Also die haben dann beim Einspielen, haben die einen halt mal so ein bisschen AC/DC Thunderhell reingeballert bekommen, dass sie mal so ein bisschen
mehr pushen. Spannung aufbauen.
Ja, okay. Und die anderen bekamen eher so Vivaldi, ein bisschen Konzert oder eine ruhigere Musik, um sie ein bisschen in der Aufregung zurückzuholen, damit sie in so einem bestimmten Vorstartfieber sind, ja, also die da so ganz cool da rausgehen, die nehmen nicht im richtigen Moment wahr, was ist da jetzt, wie ist das Spiel vor mir. Und die zu aufgeregt sind, die kriegen auch Panik eher. Und man will diese optimale Erregungslage finden. Und das sind jetzt erstmal diese Sachen. Die sind, halte ich für klassisches Trainerhandwerkszeug, was ich machen kann. Mhm. Ja. Der Begriff mentales Training, der ist nicht nur bei Golf, ich glaube bei jeder anderen Sache, ein ganz, ganz anderes Merkmal. Und fast jeder Spitzenprofi heutzutage arbeitet mit mentalen Experten zusammen. Aber das ist viel weniger jetzt, ich stelle mir vor, positive Gedanken und das Wasserhindernis ist Champagner oder irgendwas. Das funktioniert alles nicht. You can't trick your technique. Echtes mentales Training beginnt dann, wenn du gute Techniken hast. Das heißt, alle Weltklasse-Golfer, alle Weltklasse-Basketballspieler, wer auch immer, die können im Training zum Beispiel super Wiederholungszahlen erreichen. Ne? Die erfüllen da alle Tests.
Ja.
Und im Spiel werfen die auf einmal vorbei. Ja. Und jemand anderes, ja, wo so ein bisschen schlurig, und da ist ja im Wettkampf, ist auf einmal hellwach und trifft unmögliche Bälle. Ne? Und mentales Training beginnt für mich dort und wird dann zu Persönlichkeitstraining und nicht mehr Mentaltraining. An der Stelle, an der du eine schon funktionierende Technik hast. Aber wenn du am Korb vorbeiwirfst, wenn du deinen Sprung nicht richtig kriegst oder du dich laufend verhaspelst, dann hast du weniger ein mentales Problem als erstmal ein grundlegend technisches. Gute Technik reduziert Angst. Ja? Wenn du dann aber, es war ja auch in Last Dance oder wenn du Nowitzkis Filme siehst oder ich finde auch diese Schweinsteiger-Dinger oder die Mannschaft oder so oder Golf, ja, wenn du siehst, wie die erfolgreichen Spieler, besonders interessant, unter höchstem Druck bessere Leistungen abliefern, als gedacht möglich wäre.
Ja.
Also ich finde es Wahnsinn, dass bei Olympischen Spielen in der Leichtathletik Weltrekorde entstehen können, weil du hast 4 Jahre auf irgendwas hintrainiert, ja, und da muss ja eine Kleinigkeit schief gehen oder so, ja, und dass sie da abliefern, das ist ja Wahnsinn. Das heißt, im Training wird eine physische Fähigkeit erstmal aufgebaut, so schnell laufen zu können, aber dann auch im richtigen Moment, schwieriges Thema, wie viel Druck bringst du rein, wie eng machst du den Korridor, wie weit machst du ihn, was auch immer. Und dadurch dann da auf einmal einen Weltrekord laufen zu können, ne? In dem Moment, in dem das sein muss, und das können die Besten der Welt, dass sie in dem Moment ihre Gangreserve, die jeder Mensch ja hat, irgendwie aktivieren können, und andere scheitern unter diesem Druck. Und das finde ich so interessant, und das sieht man auch bei Golf. Ja, im Ryder Cup ist so einer der prestigeträchtigsten Spiele Europa gegen Amerika. Und da hauen halt, der eine haut einen Meter an die Fahne und der andere haut ihn halt 80 Zentimeter an die Fahne aus 160 Meter, weil die sind so hoch trainiert, dass sie unter höchstem Druck besser werden. Und wenn du dann, also heute jetzt in meinem psychischen Golfzustand, bin ich nicht mehr in der Lage und versuche das momentan wieder aufzubauen. Seit 4 Jahren versuche ich es wieder zu machen, mich wieder in ein golffähiges Leistungsbild zu bringen, und hätte nicht gedacht, dass es mir so schwer fällt, mich so lange Zeit kostet. Finde ich sehr interessant. Und Psyche ist deswegen eben nicht ein Buch über mentales Training lesen und ja, habe ich mal gelesen, da soll ich mir Blümchen vorstellen oder so, sondern du musst dich fragen, woher kommt deine falsche Erwartungshaltung oder deine ungünstige Verhaltungshaltung, wie ist deine wirkliche Persönlichkeit, wie stimmig ist dein Verhalten zu deiner Persönlichkeit, und das ist häufig eine harte Arbeit, und das sagen alle, dass das fast schwieriger ist als das golftechnische Training. Ja? Dieses, und bei Golf, ein bisschen anders als vielleicht zu vielen anderen Sportarten, ist eben dieser eine Schlag so unheimlich bedeutsam.
Ja, der kann ja wieder alles.
Beim Tennis kannst du einfach mal einen ausballern.
Ja.
Machst du noch einen zweiten Aufschlag.
Ja. Beim Golf hast du direkt einen extra Strafschlag, wenn man den, ne?
Ja.
Und was ich da in dem Zusammenhang auch noch so interessant finde, ist einmal, wie du es beschrieben hast, in diesen psychischen Zustand zu kommen, dieses genau die perfekt zwischen Anspannung, Entspannung und so weiter und so fort. Und da habe ich gemerkt, wie gesagt, ich bin mal letzte Woche 6 Loch gegangen. 6 Loch. Ja, normal geht man 18. Ja. Ich war nach 6 Loch jetzt nicht körperlich fertig, das kriege ich gerade noch so hin, als ehemaliger Basketballer, aber mental, Dom, du kannst dir das nicht vorstellen, das war so anstrengend, ich war danach wie gerädert, weil ich einfach so viel mental arbeiten musste, um mich in einen Zustand zu bringen, dass ich ganz locker auf diesen Ball schlagen kann und nicht mir 1000 Gedanken mache, was denken jetzt die anderen Leute um mich rum, ich will selber hier unbedingt ein Paar spielen, ich habe jetzt gerade schon die ersten 2 Schläge waren super, jetzt will ich es mir nicht versauen und genau solche, ich will jetzt möglichst hoch schlagen, weit schlagen oder wie auch immer, das alles auszuschalten, ist mir schon beim Basketball, Dom, wie du immer gerne betonst, beim Freiwurf schwer gefallen.
Ja, Stefan, für mich ist das hier heute ein Podcast, ich nehme mich heute auch gern zurück, ich höre mir das gerne alles an, was ihr zu erzählen habt, aber eine Sache, über die ich jetzt die ganze Zeit, während du erzählt hast, nachgedacht habe, bei mir ist es so, wenn ich einen Freiwurf beispielsweise werfe, habe ich meine Routine. Ja, ich atme vorher zweimal ein und länger aus, ja, komme ein bisschen runter und dann setze ich mir immer so ein, ja, ich habe so einen externen Fokus. Das heißt, ich schaue immer auf den hinteren Ring. Ja, und da versuche ich halt meinen Fokus drauf zu legen. Und ich würde jetzt behaupten, es klappt eigentlich immer ganz gut. Und meine Frage ist jetzt, du hast das eigentlich vorhin schon so ein bisschen verneint. Aber du als Golfcoach, gibt es auch jetzt in Bezug auf Anfänger, ja, das würde, weil ich bin natürlich auch ein brutaler Anfänger, gibt es da irgendwas, was du einem Anfänger vielleicht sagen würdest, in Bezug externer Fokus, konzentriere dich auf etwas anderes? Oder gibt es irgendeine Daumenregel, die du vielleicht auch den Leuten unseren Poppies mitgeben, mit in die Hand geben könntest? Irgendwas, worauf sie sich so ein bisschen konzentrieren können?
Das, worauf ich meine Anfänger fokussiere, ist, dass sie nicht versuchen, den Ball treffen zu wollen.
Mhm. Okay, interessant.
Und das ist das, was sie alle immer meinen, dass sie müssten. Wenn du also eine bestimmte Grundhaltung, die ziemlich ähnlich ist einer Haltung, wenn du beim Tennisaufschlag auf einen Aufschlag wartest, also schulterbreit, bisschen in den Knien, und wenn du es ein wenig verstanden hast, und das ist am Anfang mit das technisch Schwierigste, wie du deine Hände zu halten hast, danach ist es tatsächlich eine große Schwierigkeit, dass man nicht versuchen sollte, den Ball zu treffen, sondern dass man versteht, dass der Ball der Bewegung einfach nur im Weg liegt. Und je mehr du es erreichst, dass du die Bewegung weg vom Ziel und hin zum Ziel bringst, also deinen Fokus mehr dahin ist, wohin du den Ball bewegen willst und nicht, dass du den Ball treffen willst, wird dein Ball deutlich häufiger dahin fliegen, wohin du möchtest, dass er fliegt.
Das finde ich extrem spannend, weil als ich letztens vor 3 Wochen da auf der Shooting Range oder Driving Range, wie auch immer man das nennt, gestanden habe, habe ich immer versucht, den Ball zu treffen.
Genau, und je mehr du ihn nicht triffst, umso mehr gehst du in deinen Instinkt und klopfst dann vorher in den Boden oder drüber. Du wirst wütend, versuchst es mehr, du holst aus wie ein Stier und schwingst durch wie eine Ameischen, drehst auf dein rechtes Bein, haust dir den Schläger hinten in den Rücken und dann kommt da jemand hin, der es kann und stellt sich da hin und macht bupp. Sieht's und der Ball fliegt 200 Meter und du denkst, kann er nicht sein, der kann doch nicht mal eine Liegestütze, also ich konnte ja keine vorher, und macht dann sowas. Und wie ich das am meisten begründe, und das überrascht die Menschen sehr, Blinde spielen herausragend gut Golf.
Nee.
Und Blinde sehen den scheiß Ball gar nicht. Die sehen ja auch keine hässlichen Mitspieler, ist ja auch manchmal ein Vorteil, ne? Und die sehen vor allem nicht den Ball. Der Caddy sagt ihnen, der Ball ist jetzt da, okay? Die müssen sich übrigens darauf verlassen, der kann die ja auch komplett verarschen.
Ja.
Ne? Und die müssen ihre Vorbereitung gut machen. Also sie müssen sich ordentlich ausrichten, Schläger so fassen, dass der Ball dahin fliegen könnte, weil von dem hängt am allermeisten ab. Und nur wenn sie jetzt in der Lage sind, eine völlig widerstandsfreie Bewegung, die nicht den Ball sucht, sondern einfach nur in die Endstellung kommt, dann fliegt dieser Ball dahin. Und ich mache dann immer Demonstrationsschläge, bei denen ich die Augen schließe und lasse auch Leute sehr häufig mit Augen zuschlagen. Mhm. Dann finden sie übrigens auch zum Zweiten das Tempo, was sie in der Lage sind, koordinativ zu steuern. Weil wenn du die Augen zu hast, lässt dein Körper dir keine schnellere Bewegung zu, als die du balancieren kannst. Sonst fliegt er auf die Fresse. Und 25-40% unseres Hirns beschäftigen sich ja mit Dingen, die wir gar nicht beeinflussen. Also wir steuern ja unseren Atem nicht, wir steuern nicht unsere Herzaktivität, wir steuern nicht unsere ganzen inneren Instinkte, wir steuern nicht unser Balanceverhalten, und Balance ist der wichtigste Schlüssel, um erfolgreich jede Art von Sport zu machen. Mhm. Und deswegen ist es so interessant, dass leider jeder, mit dem du auf den Golfplatz gehst, der keine Ahnung hat, also leider so fast jeder, wird dir sagen, hey, Dom, du musst auf den Ball schauen, du darfst den Kopf nicht heben, du bist weiter so neugierig. Und dann musst du das nächste Mal einfach nur lächeln, stellst dich dahin, machst eine relaxte Routine und schwingst einfach mal durch. Und dann sagst du, vielen Dank für den Tipp, war super, dann gibt er dir nämlich keinen mehr, weil der hat ja dann leider geklappt. Ja, bei den anderen klappt das eben nicht. Aber es ist immer wieder so. Ich schreibe extrem viele Artikel, ich bin der meist abgebildete Professional in Deutschland. Mindestens 5 pro Jahr schreibe ich, es ist falsch, den Kopf unten zu lassen. Es ist belastend für die Lendenwirbelsäule, es bringt Epikondylitis, also Armschmerzen, es macht Migräne. Alle finden so, ja, guck mal, super Artikel. Und draußen treffen sie den Ball nicht und dann sagt garantiert, ah, jetzt warst du wieder zu neugierig. Du hast zu früh geguckt, hast den Kopf wieder hochgenommen. Mhm. Das ist unglaublich, wie das fest in den Köpfen drin ist. Aber das wäre etwas, was ich Ihnen raten würde, dass Sie sich im Wesentlichen nicht um die Höhe des Schlages kümmern müssen und den Kopf nicht unten lassen. Finish, in die Endstellung kommen.
Ein Zitat, was ich da in dem Buch gelesen hatte, war auch, was bei mir so hängen geblieben ist, was ich mir rausgeschrieben habe, war, die Probeschwünge sind oft deutlich besser als der eigentliche Schlag dann. Also das ist ja im Golf oft so, Dom, du hast vorhin die Routine auch schon angesprochen, dass viele Golfer sich erst nochmal neben den Ball stellen und dann ein Stück nach hinten gehen und dann einmal Probe durchschwingen. Und ich glaube, wenn man die nutzen könnte, die Schwünge, dann wär wahrscheinlich das Paar noch eher drin, als wenn man dann den eigentlichen Schlag nimmt. Bei denen.
Es ist eine Lüge, aber sie wird auch immer oft verbreitet. Der Schwung ohne Ball sieht bei den meisten Spielern gut aus. Mhm. Aber keiner stellt fest, wie würde denn der Ball, der da liegt, getroffen werden.
das kann man nicht sehen.
Ja. So, und ich mache ja ganz viel Video. Also ich habe bei mir in der, also unsere technische Ausrüstung bei uns in der Golfschule ist hochgradig komplex. Wir haben ein Videosystem mit 3 Kameras, wir benutzen Bodendruckmessplatten, Doppelradar-Messsysteme, Geschwindigkeitsmesssysteme, alles. Und wir können sehr genau messen, was da passiert. Und der überragende Teil der Probeschwünge ist kein Deut besser. Okay. Aber was die Leute wahnsinnig unterschätzen und jeder unterschätzt, ist, wie schwer dieser Ball in Relation zu dem Golfschläger ist. Der bremst nämlich den Schlag. Jetzt musst du dir vorstellen, wenn dein Schläger mit 100 Stundenkilometer auf den Ball zufliegt, der Kontakt zwischen Schläger und Ball ist 0,0002 Sekunden, also ein 2000stel Sekunde. Und in dieser kurzen Zeit wird der Schläger auf 66 Stundenkilometer abgebremst. Und die Energie geht dann auf den Ball. Und der gute Spieler ist in der Lage, dann wieder auf 100 Stundenkilometer zu kommen, weil er eben nicht den Ball versucht zu treffen, sondern er versucht, durch den Ball zu schlagen. Und die Schlechten bleiben dann da stehen und fallen um. Und deswegen wirkt deren Probeschwung, bei denen ja kein Ball da liegt, so gut. Ja? Und das ist immer sehr interessant, wenn du dann 120-Kilo-Typ siehst, der dann umfällt, wenn er gegen so einen kleinen Ball haut, weil er eben völlig falsch in der Balance ist. Und wenn dann dieser Stoppschock kommt, fällt die Person um. Ja.
Dom, da kannst du doch bestimmt mal gut einhaken hier, was Balance angeht und... das hatten wir im Vorgespräch auch schon mal kurz ein bisschen angeschnitten, weg vielleicht mal kurz von der mentalen Seite des Sports hin zu der Athletik, genau, der körperlichen Vorbereitung. Dom, ich frage dich mal jetzt ganz kurz, wie würdest du das als Basketball-Performance-Coach angehen, wenn jetzt, sagen wir, irgendwer einfach jetzt zu dir kommt, sagt, ich bin Golf-Pro, Dom, was muss ich denn jetzt hier körperlich, worauf muss ich mich vorbereiten, was wären sinnvolle Übungen, wie könnte man sowas angehen, würdest du das jetzt so in deiner Vorstellung immer machen, Dom, und dann können wir ja mal abgleichen, was Stefan da vielleicht in seiner Karriere schon kennengelernt hat.
Ja, ich hatte mich über diese Frage hatte ich mich vor der Aufnahme natürlich schon stark überlegt. Ich hatte jetzt persönlich mit noch keinem Golfer etwas zu tun, aber aus meiner Erfahrung mit Basketballspielern, was ich jetzt von hier, glaube ich, als ganz wichtig ansehen würde, ist Hüftbeweglichkeit, sowohl in Innen- und Außenrotation, weil das muss ja vorhanden sein, gerade wenn er explosiv aus der Hüfte ja, seinen Schlag machen möchte. Das bezieht sich natürlich nicht nur auf die Hüfte, aber auch auf die Rotationsfähigkeit in der Brustwirbelsäule. Dann würde ich mir anschauen, ob er mir zeigen kann, dass er stabil im Rumpf ist, ja, dass er die Kraft dort gut übertragen kann. Und dann habe ich mir natürlich noch weiter Gedanken gemacht. Beim Golf bist du ja nicht nur gleichzeitig auf beiden Beinen. Ja, das wechselt ja, wenn ich mir da jetzt vernünftig Gedanken vorher gemacht habe, bis vom einen aufs andere Bein. Das wäre jetzt erstmal so ganz grob, was ich mir anschauen würde. Ich weiß nicht, ob ich damit jetzt komplett verkehrt liege. Aber ich stelle mir halt vor, wenn in der Hüfte kein Platz ist, wie sollst du dann explosiv den Ball treffen können?
Also das hast du jetzt schon mal sehr, sehr gut beschrieben in einer ganz bestimmten Sicht. Also jetzt auch in meinem persönlichen Training, was ich jetzt seit 4 Jahren mache und mich deutlich verbessert habe, was diese Strukturen angeht, ist vornehmlich Standwaage, Kettlebell Swing, Strecksprünge auf so Boxes nötig, dass du diese Kopplungsfähigkeit vom Boden über die Hüfte in deinen Oberkörper kriegst und dann in dieser Schlingenbewegung oder Spiraldynamik eben auf die Handgelenke. Weil die meisten Spieler, weil sie den Schläger ja in der Hand haben, denken, sie müssen mit den Armen und den Händen den Schlag ausführen.
Genau.
Ja. Und sie müssen aber in eine gekoppelte Bewegung kommen, um den Schlägerkopf zu beschleunigen. Dazu mal eine andere Zahl. Wenn man einen Ball 200 Meter weit schlagen will, dann muss man eine Kraft aufbringen, um den Schläger so schnell zu machen, dass er physikalisch betrachtet diesen Ball so weit transportiert. Der entspricht einer Kraft von 3 PS, 3 bis 4 PS, Ich weiß nicht, ob ihr noch wisst, was ein PS ist, also Pferdestärke, aber was bedeutet es? Weißt du das noch? Was ist eine Pferdestärke?
Das musst du, glaube ich, erklären.
Also eine Pferdestärke ist ein 75 Kilo in einer Sekunde einen Meter hochheben. Das entspricht einer Pferdestärke. Aber das ist nicht nur die Kraft eines Pferdes. Ein Pferd hat ungefähr die 15-fache bis 20-fache Kraft eines Mannes. So, und wenn du jetzt 3 bis 4 PS erzeugen musst, ja, um den Golfball 200 Meter weit zu schlagen, musst du 300 Kilo in einer Sekunde einen Meter hochheben. Da ist keiner hier im Raum dazu in der Lage. Und dazu brauchen wir eine Muskulatur zwischen 15 und 22 Kilogramm Muskelmasse, die hintereinander agieren. Und deswegen ist es so entscheidend wichtig, dass du von den Bodenreaktionskräften ausgehst. Deswegen haben wir diese Druckmessplatten beispielsweise. Dass die Initiativbewegung beginnt im rechten Sprunggelenk, in den Waden, geht dann auf die linke Seite, in die Hüfte, dann die ganze schräge Bauch- und Rückenmuskulatur, Po-Muskulatur, dann über den Schultergürtel in deine Arme und zu allerletzt in deine Handgelenke. Und die Addition dieser ganzen Muskulatur ist so viel. Mhm. Und wenn du koppelst, also richtig schaltest, dann kriegst du ihn soweit.
Und da sind wir wieder bei dem Gleichgewicht von Anspannung und Entspannung. Wenn auch da was das, nicht passt, ja, dann kann das nicht
kumulieren. Wenn du Basketball den Wurf richtig machst, dann musst du ja auch in so einer Kettenbewegung sein. Und die es nicht richtig können, die werfen meistens zu früh.
Ja, genau, ja, dann kommt es nicht aus den Beinen. Ja, das ist nicht genau, wie du es gerade beschrieben hast. Ja.
Also muss man sich viel um diese Kette kümmern. Und es wird sehr viel bilateral trainiert, also auch die Bremsseite, die linke Seite wird genauso viel trainiert wie die andere Seite. Mhm. Baseball-ähnliche Übungen, wir arbeiten momentan sehr viel mit Speedsticks, nennt man das, also Köpfe, Schäfte mit Köpfen mit verschiedenen Gewichten und lassen die Leute damit sehr schnell schlagen oder peitschen. Also tatsächlich solche Dinger, die dann glatt wirklich peitschen, damit sie diese freien Bewegungen trainieren. Und dann, wenn du dieses Bewegungsmuster aufgelegt hast und die Person das kann, dann muss man versuchen, das auf den Golfschlag zu kriegen. Und das ist dann immer diese geschickte Sache, wie kann jemand, der auch im Basketball vielleicht eine bessere Sprungkraft hat, die jetzt wirklich in seinen Rhythmus einbringen. Mhm. Vielleicht nützt ihm das gar nicht so viel, bis er nicht sinnvoll trainiert.
Wie ist das mit der, trainiert ihr auch Entschleunigung? Ja, weil bei der Schwungphase muss man den Schläger ja erstmal abbremsen.
Nein, das Abbremsen passiert eigentlich durch eine Zentripedalkraft, die in die entgegengesetzte Richtung geht. Also Pedalkraft ist ja zentrumsinwärts, Fugalkraft ist weg. Du beschleunigst also in der ersten Bewegung zu dir und dann in der Bewegung durch den Ball bringst du deinen Körper in ein Stoppen, ja? Und dann werden die Hände schneller und zuallerletzt der Schläger. Mhm. Und je mehr du deine linke Seite, als Rechtshänder spielst du ja von rechts nach links, dann aktiv nach hinten drehst, also praktisch nicht in Richtung Ziel, umso schneller wird dein Schläger nach vorne. Also du versuchst praktisch so eine Schleuderbewegung, wie ein Diskus. Ah, okay. Ne? Diskus spannt sich auf, zieht über die Hüfte an, muss dann stoppen, um es auf die höheren Segmente zu übertragen. Deswegen schlagen wir relativ viel Bälle links rum, um die Beschleunigerseite und die Bremserseite möglichst gleich auszubilden, dass sie beides gut machen. Und was wir auch viel trainieren müssen, sind Hand- und Armkraft. Das war immer so lustig. Ich bin ja Rechtshänder und früher wollte man ja auch immer Arm drücken und dann habe ich mit den meisten erstmal links gedrückt. Und weil ich durch mein jahrelanges Golfspielen extrem kräftig links bin, habe ich die halt links immer umgehauen und habe gedacht, ich bin Rechtshänder. Und dann haben die gar nicht mehr versucht, mit mir rechts zu drücken. Das war immer ein guter Vorteil.
Stefan, was sind denn Problembereiche bei Golfern? Also was sind beispielsweise Verletzungen, die immer wieder passieren? Im Basketball haben wir ja ganz oft Sprunggelenksverletzungen, Knieverletzungen, Verletzungen hinterm Oberschenkel, Rückenbeschwerden. Wie sieht denn das im Golf aus? Ich habe eine Vermutung, aber ich weiß nicht, ob ich damit richtig liege.
Also ist mal ganz klar so, dass Verletzungen, besten Sinne gemeint, jetzt wie bei Basketball oder Fußball, selten passieren, dass Verletzungen im besten Sinne wäre, wenn jemand den Boden schlägt, sich die Hand bricht oder die Sehnen reißt oder so. Aber was wir haben, sind typische Überlastungsschäden und aufgrund der fehlenden Rumpfkraft, speziell der meisten unserer Kunden, weil die ja nur noch sitzen im Auto und sonst was, und jetzt versuchen sie trotzdem den Ball weit zu schlagen, also nutzen sie dann vornehmlich den Oberkörper in ihre Arme, dann belasten sie sehr ungünstig die Lendenwirbelsäule, sodass in der Lendenwirbelsäule der größte Problemfall ist. Und ich habe ja da ganz viele Leute, die deutschlandweit, Österreich, Schweiz zu mir kommen mit Bandscheibenvorfällen, und ich bringe denen dann halt eben bei. Und da freuen die sich sehr drüber, wie entlastend Golf für die Lendenwirbelsäule ist und nicht eben belastend. Die zweite Geschichte ist dann tatsächlich die Halswirbelsäule, wenn Sie ja immer denken, Sie müssen den Ball anschauen.
Das hatten wir vorhin kurz, ja.
Ein dritter Belastungsbereich ist Schultern, weil meistens durch Vorerkrankungen Tennis oder Volleyball gespielt, Überkopfsportarten, und ganz viele haben Schulter-Eckgelenksprobleme, weil sie beim Skifahren da mal draufgefallen sind. Und die vierte Kategorie sind dann die Ellenbogen, vornehmlich auch, weil sie den Kopf falsch belasten, weil sie eine falsche Brille tragen beim Golf, die macht eine Menge aus, und weil sie eben falsch schlagen, dass die Unterarme belastet sind. Und das macht dann da eine Menge aus. Also das ist die Kategorisierung der Problemfälle. Aber ich habe so einen Kurs zum Beispiel bei mir, da heißt Schmerzfrei besser golfen, und besser ist dann groß geschrieben. Und da habe ich eben vom Querschnittsgelähmten, zum Einbeinigen, neue Knie. Ich habe jetzt 3 Schülerinnen mit neuen Schultern, Schultergelenke, die mit meiner Hilfe wieder ganz normal golfen. Also alles möglich.
Wow. Also es ist interessant. Ich bin tatsächlich davon ausgegangen, dass im Rückenbereich tendenziell die meisten Probleme auftreten. Aber wenn ich dir richtig zugehört habe, dann hast du das ja auch gesagt, dass Lendenwirbelsäule oft ein Thema ist.
Eine Sache, wo ich auch noch mal so ein bisschen drauf eingehen wollte, da waren wir vorhin auch schon mal kurz, und ich glaube, Dom, da hast du auch irgendwie noch ein bisschen Ahnung von, oder glaube ich zumindest, dass du das oft öfter mal auch in deiner Arbeit nutzt, ist die Atmung. Du hast ja schon einmal angesprochen, vor dem Schlag. Ich habe auch mal jetzt komme ich hier wieder mit meinem gefährlichen Halbwissen aus irgendwelchen Büchern, auch davon von gelegt. Ich hau das hier einfach mal raus und du verwurstest das dann, wie das so ist. Und zwar war da der Trick, also auch Atmung, beim Schlag mal zu summen. Und da beschrieb er das in dem Buch. Ich hatte leider nicht die Chance, danach nochmal wieder selber das auszuprobieren, dass man während des Schlages anfängt zu summen, dann ist das ganz normal. Und sobald man kurz oder dann beim den Ball trifft, dass da so ein Ruck reinkommt, so in die Richtung, und dass man da quasi die Übung ist, dass dann gleichmäßige Summen passiert. Und vielleicht fängst du an, wie sehr kann man mit Atmung da vielleicht helfen, oder auch mit dieser Summenübung, wie sehr das Einfluss auf den Golfsport haben kann.
Also das wissen wir in jeder anderen Sportart, dass wenn die Anspannung hoch wird, das Atmen vergessen wird. Und wir haben ja eine explosionsartige Sportart. Ich sage immer, dass Golf ein Sprint ist, wenn es um die Schlagtechnik geht, weil die Schlag alleine dauert nur 1,7 Sekunden, das Abschwingen nur 0,3 Sekunden, und dass das Spiel aber ein Marathon ist. Ja. Also ihr müsst euch überlegen, du hast vielleicht im Hochleistungsniveau hast du 66 Schläge, die du machst, oder 70 Schläge, und dafür läufst du 4 Stunden. Ja? Also deine Aktionszeit ist ja unfassbar gering. Ja. Und einmal falsch geatmet oder einmal falsch was gemacht, spielst du halt eben 3 oder 4 Schläge mehr. Also ist ein Wahnsinn, was du energiemäßig leisten musst bei Golf, dass dein Blutzuckerspiegel genau nicht einmal runtergeht. Du musst unglaublich gut essen, du musst unglaublich gut trinken, du musst laufend deine Selbstgespräche richtig führen, du musst aus dem Fokus gehen, in den Fokus gehen. Also die Gesamtbelastung spezifisch ist, unfassbar. Mhm. Weil du kannst auch nichts mit Kampf gut machen, du kannst nicht schneller laufen, ja. Du beißt dich am Gegner fest, du faulst ihn halt mal, nix. Du bist immer nur scheiße alleine da.
Ja, das hast du sich vorhin meinte.
Mit wenn du jetzt dann übst, dann ist Summen hat einen anderen Trick. Wenn ihr auch wieder Basketball wisst, Michael Jordan hat immer seine Zunge draußen gehabt und Pete Sampras hat immer seine Zunge raus gehabt und das ist eine wichtige Funktion und das nutzen auch viele Golfer, dass du deine Nackenmuskulatur und deine ganze Rückenmuskulatur entspannst, wenn es dir gelingt, deinen Mund offen zu haben und wenn du die Zunge raus hast, beißt du dir nicht drauf.
Ja, okay. Ja?
Und das ist ein entscheidender Punkt, um im Nacken und der Gesamtmuskulatur, ja, sieht gut aus, Dom.
Genau. Dom übt ja schon gerade.
Das Ganze ist doch ganz interessant, ne? Michael Jordan hängt da der Lappen raus und er fliegt durch die Luft und haut den rein und die anderen, die beißen und können nichts mehr. So, wenn du jetzt summst, ja, dann hast du bereits schon eine völlig entspannte Nackenmuskulatur, weil du kannst nicht summen, wenn du dich anspannst. Ja, und ich so, das ist schwierig. Was aber noch viel entscheidender ist, dass man tatsächlich im Summen vielleicht sogar einen Rhythmus reinbringt. Ja? Mhm. Also sehr beliebt sind so Worte wie Coca-Cola oder Wiener Walzer. Ja? Das ist ein bestimmter Rhythmus. Die Abschwungbewegung in allen rhythmischen Sportarten ist die Aktionsphase, der Akzent, ein Drittel der Ausholbewegungsphase. Also wenn du jetzt sehr schnell ausholst und es dir gelänge, ein Drittel davon in der Abschwungbewegung, also zwei Drittel zu verkürzen,
ja.
Dann würde es immer noch rhythmisch sein und dann kann dir ein Schlag gelingen. Wenn du aber zum Beispiel so schnell ausholst, dass du es nicht mehr auf ein Drittel verkürzen kannst, dann wird der Schlag schlecht. Deswegen ist so eine hilfreiche Sache oft, dass man etwas langsamer ausholt. Mhm. Also meinetwegen mal in so eine Sekunde geht. Ja. Und dann hast du 0,3 Sekunden für den Abschwung. Wenn das Verhältnis stimmt, egal bei welchem Schlag, dann ist das Rhythmusgebilde gut. Und Rhythmus ist auf dem Golfplatz der viel entscheidendere Teil als Technik. Du musst Technik haben. Und dann kommt es auf Rhythmus an. Mhm. Und das wissen wir auch aus unserem Sport Basketball. Ne? Ja, wenn du den Rhythmus nicht hattest, ne, dann musst du halt mit irgendwelchen Dribbelübungen oder irgendwas dich wieder da reinbringen. Gehst auf deine Lieblingsdistanz.
In den Flow
und wieder zu kommen. Und wieder, ne? In den, ja, Rhythmus. Dann kannst du wieder weiter weggehen. Ne? Und kaum stimmt was irgendwie nicht. Und ich bin sicher, wenn es im Basketball gibt, das wahrscheinlich mehr noch als bei Golf, wenn man mal messen würde, ab dem Punkt des Abdrückens vom Boden bis zum Wurf oder in welcher Reihenfolge rhythmisch betrachtet am besten diese Bewegungen sind, dass es 100% ein ganz klares Muster gibt. Und wenn dann Spieler in diesem Rhythmus sind, dann können sie auch zum Beispiel unter Druck agieren.
Ja. War ja bei Dirk Nowitzki auch ein ganz großes Ding von seinem Training, wie man ja in dem Buch auch gelesen oder im Film gesehen hat, im Buch und gelesen, diese Affinität zum Jazz war das bei ihm. Ja. Und da, der hat beim Training auch immer Musik gehört und hat da auch ganz rhythmisch gearbeitet. Das kam von seinem Trainer, dem Geschwindner. Ja, und da war das, deswegen gehe ich da gerade so ein. Und ist ja jetzt schon interessant, wie viele Parallelen wir jetzt während dieses Gesprächs schon doch wieder gefunden haben zwischen dem Basketballsport und dem Golfsport. Also sehen so unterschiedlich aus.
Sportart ist. Und finde es immer wieder faszinierend. Die Parallelen sind so vielseitig gleich und ich finde auf der Athletikseite, Dom, finde ich etwas sehr, sehr, sehr Besonderes, was mir so aufgefallen ist.
Ja, erzähl's mir.
Als die deutsche Fußballnationalmannschaft mehr als am Boden war, kam ja ein Mann namens Jürgen Klinsmann und hat seitdem, der übrigens, hat das deutsche Fußball maximal revolutioniert. Und was er dann macht, er bringt dann einen amerikanischen Fitnesstrainer ins deutsche Fußballtraining.
Wer war denn das nochmal? Dominik, kennst du doch auch. Ja, genau. Der Besting.
Und dann müssen dann die Fußballspieler da auf einmal mit Terrabändern um die Beine seitwärts laufen, müssen irgendwelche komischen Sachen machen. Und die deutschen Fußballfunktionäre: Wie kann es denn sein, dass ein Amerikaner uns Fußballspielen beibringen kann und soll? So ein Scheiß, Herr Klinsmann, machen Sie wieder Entengang, lassen Sie Klappmesser machen und weiter geht's. Ne? Und was ich heute so geil finde, und ich kenne das so ein bisschen auch hier aus dem FITS und aus diesen ganzen Organisationen, wie sehr ihr Athletiktrainer mittlerweile so unter dem Begriff beispielsweise von Core Stability ein gleiches und ähnliches Training machen würdet, egal welche Sportart. Und ihr habt so viel von American Football lernen können oder vom Boxen und so. Und diese ganzen Elemente werden jetzt auf einmal im Golftraining integriert. Mhm. Ja? Und dann wird das Sportartspezifische obendrauf trainiert. Und deswegen ist diese ganze Möglichkeit des heutigen Athletiktrainings, egal jetzt in welchem Alter, Zustand, so kompetent geworden, so kompetent, dass du wirklich fantastisch siehst, mit welchen Übungen von anderen Sportarten du das nahtlos in dein Training integrieren kannst. Und ich bin da völlig begeistert mit dem, was ihr da macht, wie weit weg man von Gerätetraining in der vielfachen Sicht ist. Ja? Balance auf Petsibällen stehen und dann einen Golfball darunter schlagen oder was weiß ich, was da alles geht. Und ja, auch heute Morgen wieder bei meinem Training, wenn mir dann Christian, den ihr ja beide kennt,
schöne Grüße,
immer wieder sagt, hallo,
Stefan, Personal Trainer,
ne? Gut aus, aber ja, er ist mein Personal Trainer, den ich seit 4 Jahren habe, und ich freue mich so sehr. Meine Frau, sagt, oh, du warst 25 Jahre schön gemütlich, jetzt stehst du morgens früh um 7 Uhr auf und gehst dann in dein Fitness. Aber es ist für mich so wertvoll, und ich bin so begeistert davon, was es mir an Lebensqualität gibt, und kann nur jeden jetzt, der Hörer, animieren: Fangt an mit dieser Art des Trainings, und wir erleben es ganz genau. Alle, die im Winter weiter trainieren, nämlich vornehmlich dann, ich sage jetzt mal, Rückenschule at its best, ja, und dann weiter mit uns, wir trainieren dann in der Halle, weiter an ihrer Technik trainieren, die kommen im Frühjahr raus und spielen sofort Bombe.
Ja.
Man muss also klar erkennen, Golf ist nicht ein Spiel, sondern ist ein Sport. Und die heutigen Weltklasse-Profis, die kannst du in jede andere Mannschaft, in jeden anderen Sport stecken, die würden überall sofort mitmachen können, weil die so fit sind.
Ja, es braucht Multitalente heute, auf körperlicher Sicht wie auch mental. Ne? Das haben wir heute, kam da schon einiges raus. Dom, ich guck mal gerade auf den Tacho, wie lange haben wir denn schon? Du hast doch immer so eine Uhr nebenbei laufen.
Stündchen
haben wir schon, ja. War einiges drin. Also wir haben angefangen, übers Mentale zu sprechen, ein paar Basics vom Golf haben wir abgekratzt, und jetzt zum Ende hin sind wir aufs Körperliche gekommen. Ich glaube, da waren einige Brainpops dabei. Wir konnten so ein bisschen erklären, wo die Parallelen zu anderen Sportarten liegen, warum dieser Sport immer beliebter wird, auch bei anderen Leistungssportlern aus anderen Sportarten, sich da mal ein bisschen zu trainieren.
Das haben wir noch nicht erklärt, aber das kommt gleich noch.
Ach so. Ja, ich setze hier gerade schon, das kannst du in deinem Abschlussstatement gerne nochmal aufgreifen, weil ich setze hier gerade schon so locker zur Abmoderation an, aber ja, vielleicht da noch gerne einen Satz zu. Man kann das ja gut als Mentaltraining nutzen oder so, aber genau, dann wollte ich dich da also gar nicht abschneiden.
Franz Beckenbauer war ja mal Teamtrainer unserer Fußballnationalmannschaft und hat ja 1990 mit dieser Fußballnationalmannschaft den Weltmeistertitel erworben. Ja. Und interessanterweise war sein beratender Professor Liesen für Sportwissenschaft und Ernährung aus Paderborn, und er hat ganz klar gesagt, die maximal beste Regenerationssache, die jeder aktive Sportler oder gestresste Spieler oder Manager machen kann, ist Golf. Man weiß ja heutzutage, dass man zum Beispiel ausläuft. Ne? Du lässt deine Jungs da auslaufen nach dem Basketballspiel, ja, und heute laufen sie nach dem Fußballspiel aus. Aber würdest du sie noch hirnmäßig aktivieren mit so ein bisschen paar so Hirnjogging-Aufgaben, dann kriegst du den Dopaminausstoß, aus dem Kopf schneller raus. Das Auslaufen macht schon mal eine Menge aus. Aber viel entscheidender wäre, wenn du sie in eine andere Hirnregion bringst, in der sie kreativ werden können. Und dann gibt es die Chance, das Noradrenalin und das Dopamin, die zwei Stresshormone, rauszukriegen. Und Leeson hat genau herausgefunden, wenn alle diese Typen Golf spielen, dann müssen sie unfassbar koordinativ sein, weil es ist die schwierigste Sportart der Welt. Mhm. Und diese Jungs sind alle so geil darauf, das gut zu machen. Deswegen sind sie ja so angefixt.
Ja, diese Wettbewerbsfähigkeit.
Und sie müssen in der Kreativszene in ihrem Kopf gehen, sodass diese Entspannungstechniken klappen. Und Beckenbauer ganz klar gesagt, wir gehen in ein Golfhotel. Wir sind immer im Golfhotel und die sollen Golf spielen, in jeder möglichen Zeit. Und dann hat Vogts gesagt, als er die Truppe übernahm, wir müssen wieder zu unserem Arbeiter-Image, Hauptsache also arbeiten und laufen. Das war ja auch mehr sein Spiel. Ne? Und was daraus geworden ist, klar. Und heute siehst du, und guckt euch da nochmal den Film Die Mannschaft an. Die Mannschaft von 2014 Weltmeisterschaft ist die beste Werbung für Golf, die ich je gesehen habe.
Ich wollte es gerade sagen, die haben alle Golf gespielt.
Herr Müller, wie heißt da drauf? Schweini, Lahm. Da gibt es die legendäre Szene, da stecken sie Löw abends einen Zettel unter seine Haus- und seine Zimmertüre. Dürfen wir morgen Golf spielen?
An dem feinen Tag, ne?
Ja, ja. Hubschrauber kann ich mich auch noch erinnern, um Golf zu spielen. Und Löw war schlau genug, ihnen das zu erlauben. Will heißen, Golf als stressreduzierende Sportart ist sportwissenschaftlich nachgewiesen das maximal Beste, was du tun kannst, weil du musst kreativ sein. Du kommst in einen koordinativ-kreativen Bereich, der dir die Chance gibt, deine anderen Bereiche deines Kopfes komplett in Ruhe zu lassen. Mhm. Wenn er dann zu Stress wird, dann liegt es an den falschen Erwartungen und an so etwas. Ne? Und deswegen ist so interessant, warum so viele Sportler, sehr erfolgreiche Sportler, dieses Spiel aufnehmen, von dem sie ja sagen, das ist ja nur gar nichts. Mhm. Ja? Aber wenn die einmal begriffen haben, was für ein Anspruch dahinter steht, ein Teil rauszuhauen, das 250 gehen muss und den nächsten aus 2 Metern Nähe filigran einzulochen, ja, du musst dich ja auf so viel einlassen. Und deswegen diese Live-Kinetik-Sachen, du kennst die ja sicherlich, Dom. Wenn du sowas beim Auslaufen mit einbaust, dann kann ich dir versichern, wird deine Truppe überragend schneller regenerieren, wenn du denen dann beim Auslaufen immer nochmal sagst, hier 15 mal 3 und fang die 2 Bälle. Was?
Ja? Oder die Driving Range ist doch direkt so, nebenan, hast du
so
gesagt.
So spannend, dass das tatsächlich tiefgründig sportwissenschaftlich nachgewiesen ist. Und darum sind die alle so heiß da drauf. Und Michael, wie verrückt.
Ja, das sieht man ja auch in der Dokumentation.
Und Schweini, oder den habe ich jetzt tatsächlich neulich, mein Fußballheld, den habe ich jetzt neulich auf Mallorca getroffen. Und der spielt aber grottig.
Ne? Der spielt grottig?
Grottig.
Oh, ich hoffe, der hat diesen Podcast nicht.
Müller spielt gut. Ja, ich könnte ihn ja beibringen, ne? Du müsst mich ja nur mal fragen.
Ach so, ja, also falls der Herr Schweinsteiger hier reinhört, ja, die Einladung ist raus.
Oliver Kahn hat sehr schnell, sehr gut Golf gespielt und hat dann aus Frustration vor dem Spiel aufgehört. Er hat es nicht mehr ausgehalten. Es hat ihm so wehgetan.
Ja, man kriegt unfassbar schnell Feedback.
Wenn er nicht so gut gegolft hat, dann wird es schwierig zu Hause. Ja, alles klar. Also das ist so ein bisschen, warum diese Leute das alle so mögen und warum so viele Unternehmer sagen, die maximal beste Stressbeseitigung ist Golf, weil ich komme in den Teil meines Hirns, in dem ich den ganzen Tag nicht war. Mhm. Und man weiß es zum Beispiel vom Puzzeln, man puzzelt und steckt immer dasselbe Teil wieder da rein. Passt nicht. Und dann gehst du mal raus und machst mal was anderes und kommst zurück.
Ja.
Und dann siehst du ein anderes Teil und sagst, ey, das passt. Und weiter geht's. Ne? Und das ist so wahnsinnig wichtig und macht so viel aus. Und deswegen kann ich nur dafür werben. Und deswegen steigert sich's auch, das Spiel weltweit. weil diese positiven Aspekte werden bekannter und bekannter und die negativen Aspekte seien nur für reiche alte Säcke. Und wenn ich nichts mehr kann, dann fange ich eben an, Golf zu spielen, hört dann mehr und mehr auf.
Ja, ich denke, wer auch immer heute hier reingehört hat, können wir auch ein bisschen mit diesem Vorurteil aufräumen, weil dieser Sport wirklich auf sämtlichen Ebenen einen beansprucht und weiterhelfen kann. Ich würde mich nochmal ganz lieb bei dir bedanken, Stefan, dass du die Zeit genommen hast. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Wer jetzt spontan Lust hat, das auch mal auszuprobieren und hier in der Nähe von Göttingen lebt oder wohnt, der kann online auf deine Website gehen, www.stefankürnbach.de. Ich packe das auch nochmal in unsere Shownotes, wer da Interesse hat.
Ja, sehr gerne.
Und kann
in
damit,
Bamberg aber auch.
In Bamberg geht das auch?
Klar, da gibt es auch einen Golfplatz in Bamberg.
Definitiv.
Und so schön, Bamberg. Ich habe eine so bezaubernde Freundin, wie sagt man jetzt korrekt? Natürlich habe ich keine Freundin, also ich will jetzt hier nicht falsch verstanden werden. Ne? Aber es ist unsere Freundin, die meiner Frau und mir.
Ja.
Ne?
Ja.
Und die ist da im Zeitungswesen tätig und deswegen sind wir manchmal da und es ist ja so schön. Bamberg ist ja ein Traum.
Ja, melde dich bitte bei mir, wenn du mal hier bist.
Und die Prose, die kommen schon wieder. Ne?
Ja, jetzt wo Dom da ist. Ne?
Ja. Wenn du das machst, was ich dir empfehle, Live-Kinetik im Auslaufen.
Ja, das habe ich meinen Brain-Pop
für Dom heute.
Ja. Ja, Stefan, Dom, auch von mir vielen Dank. Das gab heute sehr, sehr viele Eindrücke für mich, die für mich auch neu sind. Und wenn ich das nächste Mal auf der Driving Range stehen sollte, dann weiß ich Bescheid, was ich zu tun habe.
Genau. Super. Dann auch an die Poppys, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Einschalten. Wie immer gibt es in 2 Wochen die neue Folge und wir freuen uns auf weitere Gäste. Ach, da habe ich dich noch jetzt, Dom, jetzt ist es mir selber eingefallen. Wir haben ja noch eine Kategorie, Stefan. Eine Kategorie, die wir immer am Ende des Podcasts ansprechen.
Eine Kategorie.
Ja, und zwar geht es darum, dass unsere Gäste zukünftige Gäste nominieren könnten. Also jemanden, den du vielleicht gerne mal hier in diesem Format hören wollen würdest, der vielleicht auch interessante Brainpops, interessante Ideen für uns hat. Jetzt habe ich dich nicht darauf vorbereitet. Ich weiß nicht, hast du spontan eine Idee, der dir da zu Kopf kommt?
Also ich habe ja schon verschiedene Kongresse erlebt und fand es immer wieder interessant. Ich war mal auf einem, da ging es um Talent. Und da haben wir 2 Tage über Talent gesprochen und herauskam, dass Talent, so wie das normalerweise definiert wird, also jemand könnte etwas, weil er Voraussetzungen hat, körperlicherseits, dass man das nicht Talent nennt. Und Talent ist eine ganz andere Definition, nämlich sich ununterbrochen in Frage zu stellen, bereit ist, immer an seine Grenzen zu gehen. Also es ist fast eher eine charakterliche Sache. Und ich glaube und ich würde denken, dass es für eure Hörer und für dieses ganze von euch hier angesprochene sehr interessante Bild vielleicht mal interessant wäre, irgendeinen Solisten für Musik zu gewinnen. Wir hatten da ein unfassbar, auch so eine Frau, die hat dann Bach-Festspiele gewonnen und wie die sich darauf vorbereitet. Weil ich weiß, zum Beispiel beim Golf gibt es eine Krankheit, die heißt Yips. Und das ist vergleichbar mit dem Vorbeiwerfen beim Freiwurf. Mhm. Also es ist eine bestimmte Zuckung und wie man jetzt versucht, das neurologisch zu umgehen. Aber das ist noch viel krasser, wenn du ein Musikstück vor dir hast. Stell dir vor, du musst da so ein Musikstück spielen und auf einmal machst du eine falsche Tastenkombination. Die hörst du ja nur am Anfang.
Ja.
Beim zweiten Mal hört es ein Kritiker. Und du weißt, du musst morgen wieder dahin. Und du weißt, du musst das wieder spielen. Und du siehst die ganze Nacht nur dieses eine Stück dann vor dir. Und wie kommst du da drüber? Und wie trainierst du? Ja, ich habe mal Lang Lang erleben dürfen. Ich habe meiner Frau mal ein Meet and Greet mit Lang Lang, dem wahnsinnigen Pianisten, geschenkt. Und wir waren hinter der Bühne und mit dem. Und wenn du den siehst, was der macht und wie der die Tasten dann trifft. Ja, also er trifft sie nicht nur, sondern er spielt. Und
also jemand aus der Musikbranche.
Ja, es wäre ein Wahnsinn, wie viel das mit Sport mit Fokussierung, mit Routinen, aber auch mit unbändigem Fleiß und was macht denn den einen besser als den anderen? Ne? Also wenn ihr mal irgendwie so etwas bekommen könntet, fände ich das super. Oder auch mal Pädagogen. Mal eine andere Schulform.
Ja.
Also ich glaube, ihr habt hier ein sehr schönes Spektrum, weil ihr wollt euch mit Lernen, Lernen beschäftigen, mit Sport lernen, aber das ist ja weiter gefasst.
Ja.
Das würde mir jetzt einfallen und
ja, gerade das mit der Musik fand ich eine super Idee. Da werden wir uns auf jeden Fall mal informieren. Vielleicht finden wir da wen, Dom. Vielleicht haben wir da Kontakte oder vielleicht haben von unseren Poppies da auch Kontakte. Dann gerne eine Nachricht an uns auf Instagram oder in den Kommentaren. Ja, also, dann haben wir es geschafft. Vielen Dank nochmal und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao, ciao.
Wiedersehen. Ciao. Dankeschön.